Herzlich willkommen zu Datenliebe, dem Datenmanagement-Podcast des Verbund Forschungsdatenbildung. In der vierten Folge geht es um spezielle Fragen, die rund um urheberrechtliche Problematiken im Forschungsbetrieb auftauchen können. Dazu zählen zum Beispiel die Auseinandersetzung mit Schöpfungshöhe bezogen auf Forschungsdaten oder auch Meinungsverschiedenheiten bei mehreren UrheberInnen eines Werks. Mein Name ist Markus Eisentraut und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer und wieder mal herzlich willkommen Professor Göbel. Schön, dass Sie auch zum zweiten Teil der Urheberrechtsthematik wieder bei uns sind.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Letztes Mal ging es um die Grundlagen des Urheberrechts und heute wollen wir uns darauf aufbauend mit den speziellen Fragen befassen, die uns in der Wissenschaft oder im Forschungsdatenmanagement bezogen auf das Urheberrecht beschäftigen. Anknüpfend an das letzte Thema der vorherigen Folge, nämlich der Möglichkeit zur Vervielfältigung, vielleicht erinnern sich die Hörerinnen und Hörer, meine erste Frage an Sie, Professor Göbel. Welche freien Verwertungen fremder Werke sind denn im wissenschaftlichen Bereich eigentlich zulässig?
Ja, ich hatte Sie ja in der letzten Folge unseres Urheber-Podcasts damit ein wenig geschockt, dass ich gesagt habe, in dem Paragraph 53 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz, der die freie Vervielfältigung von fremden Werken für wissenschaftliche Zwecke angesprochen hat. Früher ist das für wissenschaftliche Zwecke gestrichen worden und hatte ja schon gesagt, dass es dafür seit dem Jahre 2018 eine neue Sonderregelung im Paragraph 60c des Urheberrechtsgesetzes gibt. Um das nochmal zu rekapitulieren, nach § 53 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz ist es ja zulässig, fremde urheberrechtlich geschützte Werke frei zu vervielfältigen zum sonstigen eigenen Gebrauch. Und früher war in dieser Vorschrift eben auch der wissenschaftliche Gebrauch angesprochen, der heute im § 60c etwas detaillierter ausgestaltet worden ist. Wenn wir uns den § 60c mal anschauen, ist zunächst für den Wissenschaftler an allererster Stelle interessant der § 60c Absatz 2. Da heißt es, für die eigene wissenschaftliche Forschung dürfen bis zu 75% eines Werkes vervielfältigt werden. Das heißt, wenn Sie wissenschaftlich tätig sind als Forscher und dafür ein fremdes urheberrechtlich geschütztes Werk brauchen oder eine Vervielfältigung eines fremden urheberrechtlich geschützten Werkes, dürfen Sie von diesem fremden Werk 75% vervielfältigen. Das ist eine erhebliche Erleichterung gegenüber der früheren Regelung im § 53 Absatz 2 Nummer 1. Denn da war es allenfalls für wissenschaftliche Zwecke zulässig, 15-20% eines anderen Werkes zu vervielfältigen. Also insofern hat sich in diesem § 60c Absatz 2 die Wissenschaft sozusagen durchgesetzt, indem sie eine weitere Vervielfältigung erstritten hat in dieser Vorschrift, als das früher der Fall war. Ich sage ganz bewusst erstritten, denn Urheberrecht ist, um es mal salopp auszudrücken, Krieg. Krieg zwischen den beteiligten Interessen. Und wenn Sie sehen, wenn um neue Gesetzesvorschriften gerungen wird, dann ist das nichts anderes als ein Krieg der beteiligten Interessenpositionen. Die vornehmlich wirtschaftlichen Positionen der Informationsanbieter und eben die Interessenpositionen der Nutzer. In unserem Fall hat die Wissenschaft mehr gesiegt, als das früher der Fall ist, und das beruhigt mich ein wenig. Dieser § 60c Absatz 2 ist aber nicht die einzige Regelung, die eine freie Vervielfältigung eines fremden urheberrechtlich geschützten Werkes für wissenschaftliche Zwecke, für die wissenschaftliche Forschung erlaubt, sondern es gibt ja auch noch den 60c Absatz 1. Der ist ein bisschen komplizierter, aber ich will versuchen, Ihnen den zu erläutern. Da heißt es, zum Zweck der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung, also es geht immer um die nicht kommerzielle Forschung, nicht um anwendungsorientierte Forschung, meinetwegen in einem Wirtschaftsunternehmen, dürfen bis zu 15% eines Werkes vervielfältigt und aber auch verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden für einen bestimmten abgegrenzten Kreis von Personen, für deren eigene wissenschaftliche Forschung. Das heißt, Sie dürfen beispielsweise als Forschungsdatenzentrum, wenn Sie nicht auf andere Art und Weise die Verwertungsrechte erworben haben, das muss man dazu sagen, dürfen Sie immerhin von einem fremden urheberrechtlich geschützten Werk 15% an einen abgegrenzten interessierten Kreis weitergeben, wenn diese Personen, die eine abgegrenzte Personenmehrheit darstellen müssen, diese Vervielfältigung zu nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschungszwecken benutzen wollen. Ist natürlich ein bisschen wenig, wenn Sie als Forschungsdatenzentrum nur 15% fremder Werke weitergeben dürfen. Wahrscheinlich wollen Sie lieber 100% weitergeben. Das heißt, da hilft Ihnen diese Vorschrift des 60c auch nicht so furchtbar weiter. Da wird man dann wohl, da kommen wir später noch drauf zurück, eher auf die vertragliche Ebene zurückfallen müssen und entsprechende Regelungen mit den Rechteinhabern treffen müssen.
Ja, das wäre schlecht, wenn wir als GESIS nur 15% von einem Datensatz weitergeben dürften. Das stimmt schon.
Ich glaube, das würde den Wissenschaftlern, die diese 15% bekommen von einem fremden Werk, nicht besonders viel weiterhelfen für ihre Forschung.
Nee.
Der 60c Absatz 1 hat noch eine Ziffer 2, da heißt es, für Zwecke der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung dürfen eben auch 15% eines Werkes vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden für einzelne Dritte, soweit dies der Überprüfung der Qualität wissenschaftlicher Forschung dient. Das sind Fälle gemeint, die wir so als Peer-Review-Verfahren kennen, wo eben jemand ein wissenschaftliches Werk verfasst hat und jetzt Wissenschaftler der gleichen Profession darüber entscheiden sollen, ob dieses Werk meinetwegen für eine Publikation in einer Fachzeitschrift angenommen wird oder nicht. Auch das scheint mir eher eine, ich sag's mal salopp, Alibi-Regelung zu sein, als dass sie wirklich der wissenschaftlichen Forschung dient. Aber immerhin sind hier Ansätze gemacht worden, um der Forschung, der wissenschaftlichen Forschung eine stärkere Position zu verleihen, als das früher nach dem Paragraphen 53 der Fall war. Hinweisen möchte ich auch noch auf den Paragraph 60d Urheberrechtsgesetz. Da ist geregelt, in welchem Umfang und für welche Zwecke ein Text- und Data-Mining betrieben werden darf. Ich kann ja mal kurz daraus zitieren. Es heißt, um eine Vielzahl von Werken für die wissenschaftliche Forschung automatisiert auszuwerten, ist es zulässig, das Ursprungsmaterial auch automatisiert und systematisch zu vervielfältigen, um daraus besonders durch Normalisierung, Strukturierung und Kategorisierung ein auszuwertendes Korpus zu erstellen und das Korpus einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für die gemeinsame wissenschaftliche Forschung sowie einzelnen Dritten zur Überprüfung der Qualität wissenschaftlicher Forschung öffentlich zugänglich zu machen. Auch hier darf dieses Korpus nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Und auch hier muss nach dem Abschluss der jeweiligen wissenschaftlichen Forschung dieses frei vervielfältigte Korpus wieder gelöscht werden, damit es gewissermaßen dem ursprünglichen Rechteinhaber keine Konkurrenz macht. Immerhin ein Ansatz, der modernen Wissenschaft im gewissen Umfang Rechnung trägt, ob sich diese Vorschriften in der Praxis bewähren werden, muss ich zeigen. So alt sind sie noch nicht. Wir sind im Jahr 2018 in das Urheberrechtsgesetz aufgenommen worden.
Und wenn bei wissenschaftlicher Tätigkeit urheberrechtlich geschützte Werke entstehen, wie ist das dann? Wem stehen daran die Rechte zu? Also wenn ich jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin an einer Universität an der Erstellung von Forschungsdaten oder vielleicht auch einem Forschungsbericht, kann man sich jetzt Verschiedenes vorstellen. Wenn ich daran beteiligt bin, habe ich dann daran eigentlich ein Urheberrecht?
Ja, die Grundregel ist ja zunächst mal, dass derjenige, der ein urheberrechtlich geschütztes Werk schafft, daran sowohl die Urheberpersönlichkeitsrechte als auch die Verwertungsrechte hat. Anders mag es aussehen, wenn man urheberrechtlich geschützte Werke in einem Abhängigkeitsverhältnis erstellt. Also denken Sie meinetwegen an ein Wirtschaftsunternehmen, das angestellte Programmierer beschäftigt oder das Leute beschäftigt, die kommerzielle Datensammlungen aufbauen. Wenn es um die Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke an einem Forschungsinstitut geht, müssen wir genauer hinschauen. Wir müssen uns fragen, ob das, was der konkrete Mitarbeiter, die konkrete Mitarbeiterin tut, ob das eine freie wissenschaftliche Tätigkeit ist oder ob hier auch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis vorliegt. Abhängigkeitsverhältnisse können etwa bestehen, ja, in einem Auftragsverhältnis zwischen einem Sponsor und den Mitarbeitern eines Forschungsprojektes. Hier kann es beispielsweise so sein, dass der Geldgeber, der Sponsor, sich die Verwertungsrechte an den wissenschaftlichen Ergebnissen vorbehält und in seine Förderbedingungen hineinschreibt, das, was an wissenschaftlichen Ergebnissen im Rahmen des Projektes erzielt wird, daran stehen mir als Zuwendungsgeber die Verwertungsrechte zu. Es gibt andere Abhängigkeitsverhältnisse im wissenschaftlichen Bereich. Denken Sie beispielsweise an ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen einem Professor und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, der im Auftrag seines Professors ein Literaturverzeichnis erstellt oder Literatur auswertet, weil der Professor ein Buch schreiben will oder eine Studie erarbeitet und da eben Zuarbeit von seinen Mitarbeitern benötigt. In dem Fall übt der konkrete wissenschaftliche Mitarbeiter eben keine eigenverantwortliche Tätigkeit aus, sondern er wird für seinen Professor tätig. Und insofern stehen dann die Verwertungsrechte an dem Endergebnis, an dem Forschungsbericht auch dem Professor und nicht dem wissenschaftlichen Mitarbeiter zu. Wenn der wissenschaftliche Mitarbeiter aber so angestellt ist, dass er meinetwegen auch noch Zeit hat, an seiner Promotion zu arbeiten, dann ist das ja eine eigenbestimmte wissenschaftliche Tätigkeit und die Ergebnisse, die dabei herauskommen, an diesen Ergebnissen hat der wissenschaftliche Mitarbeiter dann selbst die Verwertungsrechte. Das heißt, man muss immer ganz genau hinschauen, in welchem Verhältnis entstehen wissenschaftliche Ergebnisse, liegt da ein Auftragsverhältnis vor, liegt da eine freie Tätigkeit vor. Oder gibt es vielleicht auch mal gesetzliche Regelungen, die den Übergang von Verwertungsrechten regeln? Wenn Sie beispielsweise an Computerprogramme denken, da gibt es eine gesetzliche Regelung im Urheberrechtsgesetz, wonach im Arbeitsverhältnis die Verwertungsrechte an Computerprogrammen, die im Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses erstellt werden, automatisch auf den Arbeitgeber übergehen. Gedacht ist das vor allen Dingen deswegen, weil der Arbeitgeber ja die Entwicklungsumgebung zur Verfügung stellt, den Programmierer bezahlt und dann soll er hinterher auch die wissenschaftlichen oder die, besser gesagt die wirtschaftlichen Ergebnisse dieser Tätigkeit für sich in Anspruch nehmen können. Also wie gesagt, man muss da genau hinschauen und kann das nicht pauschal beantworten, wem welche Verwertungsrechte zustehen. Am sichersten ist es immer, gerade für angestellte Wissenschaftler, wenn man sich die Arbeitsverträge anguckt, was da zur Verteilung der Verwertungsrechte geregelt ist, beziehungsweise wenn es konkrete Dienstanweisungen für einzelne Aufträge oder für einzelne Projekte gibt, was in diesen zur Verteilung der Verwertungsrechte niedergelegt worden ist. Auf die Art und Weise kann man nur sagen, klare Regelungen vermeiden dann auch mögliche rechtliche Auseinandersetzungen, die es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben hat. Es wurde auch schon öfters mal gestritten, wem Verwertungsrechte an einer Datenbank oder einem Datenbankwerk zustehen, wobei die Ergebnisse durchaus unterschiedlich waren.
Also wenn ich in einem Abhängigkeitsverhältnis an der Erstellung eines Datensatzes beteiligt bin, könnte es sein, dass ich daran gar kein Recht habe. Aber wenn ich jetzt selber da kreative Energie reingesteckt habe in meiner eigenen Forschungszeit, dann könnte es ja wiederum sein, dass ich zum Beispiel an einem später produzierten Datensatz durchaus dieses Recht habe.
Genau so ist es, ja. Vielleicht schauen Sie einfach mal in Ihre eigenen Arbeitsverträge rein, was da zu den Verwertungsrechten drinsteht.
Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Und wo wir schon bei solchen Forschungsdaten sind, machen wir es mal noch komplizierter. Wem stehen denn an einem qualitativen Interview die Rechte eigentlich zu? Da wird ja im Vergleich zu quantitativen Erhebungen vielleicht auch etwas produziert, an dem der oder die Befragte dann vielleicht ein Urheberrecht hat. Also wir uns jetzt ein Interviewer, eine Interviewerin befragt jemanden und die Person antwortet da sehr ausschweifend drauf. Kann dann nicht auch dieser Person daran ein Recht zustehen?
Also Sie meinen hoffentlich mit ausschweifend jetzt nicht unser Gespräch, sondern ein anderes Interview. Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Wenn man sich so ein wissenschaftliches Interview anschaut, muss man zunächst mal unterscheiden zwischen den Fragestellungen und den Antworten darauf. Auch die Fragestellungen können ja durchaus eine persönliche geistige Schöpfung darstellen. Sicherlich nicht so eine Frage, wie alt sind Sie oder wo kommen Sie her? Das ist sicherlich eine Frage, die eher als trivial zu bezeichnen ist. Aber wenn Sie an komplexere Fragestellungen denken, dann könnte eine solche Frage auch eine persönliche geistige Schöpfung und damit ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein. Wenn Sie sich die Antworten angucken, dann werden die in der Regel ja noch komplexer sein als die Fragen. Und da ist es meistens so, dass diese Antworten, sofern sie jetzt wieder nicht nur aus einem Ja, Nein oder drei oder vier Wörtern bestehen, auch eigenständige, urheberrechtlich geschützte Werke sind. Das heißt, sie haben urheberrechtlich geschützte Werke auf Seiten des Fragestellers, sie haben urheberrechtlich geschützte Werke auf Seiten des Interviewers. Zusammen gibt das dann ja gewissermaßen ein Gesamtwerk, an dem beide Beteiligte als Miturheber tätig gewesen sind. Und dann hätten wir genau den Fall des § 8 Urheberrechtsgesetzes vorliegen, wo es heißt: Haben mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen, ohne dass sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen, so sind sie Miturheber des Werkes. Das heißt, an diesem wissenschaftlichen Interview sind die beiden Beteiligten, oder es können ja noch mehr sein, an einem solchen Interview können ja eventuell noch mehr Personen teilnehmen, sind alle Beteiligten Miturheber. Und die Verwertungsrechte an diesem wissenschaftlichen Interview stehen dann allen gemeinsam oder wie die Juristen sagen, zur gesamten Hand zu. Das bedeutet umgekehrt, die beteiligten Miturheber müssen sich bei der Verwertung dieses wissenschaftlichen Interviews einigen, was Probleme aufwerfen kann, wenn es Unstimmigkeiten gibt. Wenn der eine sagt, ja, also ich bin mit einer Verwertung, mit einer Veröffentlichung oder mit einer öffentlichen Zugänglichmachung im Internet einverstanden und ein anderer Beteiligter sagt, das will ich nicht. Was machen Sie dann? Wir kommen später nochmal auf diese Frage zurück, wie man aus diesem Dilemma rauskommen kann. Aber ich wollte an der Stelle eigentlich nur deutlich machen, dass eben ein solches Interview durchaus ein gemeinschaftliches Werk im Sinne des Urheberrechts sein kann, mit all den Folgen, die dann hinten dran hängen.
Und wie können wir jetzt als Forschende praktisch damit umgehen? Also könnte man, wenn man jetzt mal zurückgreift auf unsere ersten beiden Folgen, da haben wir ja auch über die informierte Einwilligung gesprochen, könnte man sowas darüber regeln? Also dass man da reinschreibt, okay, das, was Sie jetzt sagen werden, das werden wir dann als Forschungsdaten verwenden und Sie geben uns auch Ihre Verwertungsrechte an Ihrem Gesagten ab?
Das wäre dann wahrscheinlich die richtige Empfehlung, dass man eine kleine Vereinbarung trifft, die die Rechteverteilung regelt und die eben am Ende dazu beiträgt, solche Streitigkeiten zu vermeiden.
Ja, und daran sind wir ja auch sehr interessiert, also als Forschende und auch als Forschungsdatenzentrum. Und in dem Bereich frage ich direkt mal weiter. Also welche Regeln und Sonderregeln gelten denn für uns, also wenn Wissenschaftlerinnen Daten für wissenschaftliche Zwecke verwenden wollen? Denn wir als Verbund bzw. als GESIS geben ja Forschungsdaten ab. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, also über Datenbankwerke zum Beispiel, die eventuell urheberrechtlich geschützt sind. Wir geben diese Daten an Forschende ab, da wir zu diesem Zweck ja einen Vertrag mit den Datengebenden geschlossen haben. Was können Sie uns denn dazu aus rechtlicher Sicht sagen?
Aus rechtlicher Sicht kann man zwei Dinge dazu sagen. Zum einen, das hatten wir aber eigentlich schon behandelt, sind diese Datenbestände geschützt, urheberrechtlich geschützt, entweder als Datenbankwerke oder als Datenbanken. Wir haben auch gehört, dass die Nutzung oder die Verwertung dieser Datensammlungen dann ganz bestimmten gesetzlichen Regularien unterliegt, die aber möglicherweise zum einen zweideutig sind, zum anderen vielleicht nicht so den konkreten Interessen der Beteiligten entsprechen. Ich denke insbesondere an die gesetzlichen Erlaubnisse zur freien Verwendung urheberrechtlich geschützter Datensammlungen. Was sollte man machen, um das klarer zu regeln? Sie sprachen gerade die Datengeberverträge an, die Sie mit Ihren Datenzulieferern abschließen.
Genau.
Es liegt nahe, auf der Output-Seite Ihrer Tätigkeit, also auf der Nutzerseite, genauso vorzugehen und entsprechende Nutzungsverträge mit den Nutzern abzuschließen. Da haben wir natürlich das Problem, dass wir nach unserer Rechtsordnung in unserem guten alten bürgerlichen Gesetzbuch keinen Informationsvertrag geregelt haben. Es gibt übrigens Rechtsordnungen, die haben das. Die Franzosen haben einen Informationsvertrag im Code Civil geregelt. Wir haben das nicht. Wir wissen eben als Juristen dann nicht so richtig diese Nutzungsverträge, welchem Vertragstypus die unterliegen. Nutzt ein Nutzer die Datenbestände eines Forschungsdatenzentrums auf der Grundlage eines Kaufvertrages oder vielleicht eines Werkvertrages, eines Mietvertrages, eines Dienstvertrages? Die Juristen können sich da auch nicht so einigen, sondern haben dann immer so wunderbare Formulierungen, wenn es tatsächlich zum Streit kommt. Ja, es könnte der eine oder andere Vertragstyp sein, es könnte auch ein Vertrag sui generis sein. Das sagt der Jurist immer, wenn ihm nichts Besseres mehr einfällt. Auf jeden Fall, im konkreten Fall sind die Rechte und Pflichten so und so. Das hilft Ihnen aber gegenüber Ihren Nutzern wenig und insbesondere nicht im Massengeschäft, das Sie wahrscheinlich im Hinblick auf Ihre Nutzung haben. Aus diesem Grunde, weil das BGB schweigt, sollte man für das Nutzungsverhältnis sich Nutzungsverträge überlegen oder Nutzungsbedingungen. Nutzungsbedingungen sind nichts anderes als das, was Sie aus dem täglichen Leben auch kennen. Allgemeine Geschäftsbedingungen. Sie schließen einen Nutzungsvertrag mit Ihren Nutzern und vereinbaren, dass Ihre allgemeinen Nutzungsbedingungen für diese Verträge gelten sollen. Die müssen Sie natürlich kommunizieren, damit Sie wirksam in die Verträge einbezogen werden können. Und Sie müssen bei der Formulierung dieser Nutzungsbedingungen bestimmte Spielregeln beachten. Das bürgerliche Gesetzbuch regelt bestimmte verbraucherschützende Tatbestände, also Dinge, die man in Nutzungsbedingungen nicht reinschreiben darf. Ich will nur mal ein ganz einfaches Beispiel machen. Sie können in solchen Nutzungsbedingungen nicht die Haftung für alles ausschließen. Sie können nicht sagen, wenn ich Ihnen fehlerhafte Informationen liefere und Ihnen daraus ein Schaden entsteht, dann hafte ich in keinem Falle. Das wäre nach den AGB-Regeln des bürgerlichen Gesetzbuches unzulässig. Aber ansonsten sind Sie bei der Ausgestaltung solcher Nutzungsbedingungen relativ frei. Sie können auch Sanktionen regeln in diesen Nutzungsverträgen. Sie können sagen, was passiert, wenn der Nutzer sich nicht an die Spielregeln hält, wenn er beispielsweise die ihm gelieferten Daten nicht nur für wissenschaftliche Zwecke, sondern auch für kommerzielle Zwecke verwendet. Dann können Sie sagen, dann drehen wir Ihnen den Hahn zu und kündigen mit sofortiger Wirkung. Sie können in diesen Nutzungsverträgen Entgeltfragen regeln und Ähnliches mehr. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Es kommt dann eben auch immer auf die jeweilige Nutzungsart drauf an. Aber das wäre meine Empfehlung, dass sie eben spiegelbildlich zu den Datengeberverträgen auch auf der Nutzungsseite entsprechende Verträge vereinbaren.
Na, da bin ich ja beruhigt, weil wir besitzen beides und sind ja dann zum Glück rechtlich auf sicherem Boden unterwegs.
Was natürlich gewisse Probleme mit sich bringen kann, ist die Tatsache, dass Verträge mit den Datengebern nicht immer einheitlich sind. Sie wollen sicherlich Ihre Nutzungsverträge mit Ihren Nutzern möglichst einheitlich gestalten, sonst können Sie diese Verträge nicht handeln. Auf der anderen Seite werden Sie Datengeber haben, die Ihnen nur ganz bestimmte Verwertungsrechte einräumen, die Verwertung der Daten an bestimmte Voraussetzungen knüpfen, die Ihnen die Daten nur für eine bestimmte Zeit zur Verfügung stellen und nicht unendlich lange und Ähnliches mehr. Da müssten Sie halt auch durch geschickte Vertragsverhandlungen versuchen, wenn Sie in der Position sind, die Datengeberverträge so einheitlich wie möglich zu gestalten, weil sonst wird das Datenmanagement auf der Input-Seite sehr, sehr kompliziert und aufwendig.
Ja, das stimmt wohl. Wir haben da zum Glück eine einheitliche Lösung bei uns gefunden und ich glaube, sonst würde es auch relativ schwierig werden. Ich möchte nochmal auf den Begriff der Schöpfungshöhe bei wissenschaftlichen Daten kommen. Wir haben ja letztes Mal schon ein wenig über diesen Begriff gesprochen. Ab wann weist denn ein Ergebnis wissenschaftlicher Tätigkeit die erforderliche Schöpfungshöhe auf, um als Werk, also Datenbankwerk oder anderes Werk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes geschützt zu sein. In der ersten Folge unseres Podcasts, wo es noch um Datenschutzrecht ging, hatte ich ja folgendes Beispiel angebracht. Ein Datensatz, in welchem ich nur zwei Variablen meinetwegen habe. Alter und was würden Sie nächsten Sonntag wählen, wenn Wahl wäre? Das wäre sicherlich noch ein bisschen zu wenig, um von Schöpfungshöhe zu sprechen, richtig?
Das ist völlig richtig. Wir erinnern uns, nach § 2 Absatz 2 des Urheberrechtsgesetzes liegt ein Werk immer dann vor, wenn wir es mit einer persönlichen geistigen Schöpfung zu tun haben und in dieser Schöpfung auch eine gewisse geistige Leistung drin steckt. Geistige Leistung bedeutet, dass das, was entstanden ist, über das Alltägliche, über das Triviale hinausgeht, wie die Rechtsprechung immer sagt. Und wenn Sie jetzt nur zwei Werte nebeneinander stellen in einer Tabelle, die Sie gerade genannt haben als Beispiel, dann ist das sicherlich etwas wenig. Wenn Sie sich die Tabelle insgesamt anschauen, kann diese Tabelle als solche natürlich schon wieder ein Objekt, sage ich mal vorsichtig, darstellen, was dem urheberrechtlichen Schutz unterliegt. Wobei sicherlich eine solche Tabelle kein Datenbankwerk wäre. Da fehlt es wirklich an der geistigen Leistung. Aber eine solche Tabelle könnte eine Datenbank im Sinne des § 87a Urheberrechtsgesetz darstellen. Denken Sie an was ganz anderes, was auch sehr trivial ist, ein Telefonbuch. Telefonbuch enthält Name, Anschrift und Telefonnummer. Der einzelne Eintrag im Telefonbuch ist sicherlich keine persönliche geistige Schöpfung. Auch die alphabetische Aneinanderreihung der Namen der Telefonteilnehmer mit Anschrift und Telefonnummer ist sicherlich keine geistige Leistung. Aber die Investition, die Sie in diese Gesamtsammlung der Telekommunikationsdaten hineinstecken, die genügt, um daraus eine Datenbank im Sinne des § 87a Urheberrechtsgesetz zu machen. Und genauso würde ich diese Tabelle, die Sie genannt haben, die muss natürlich einen gewissen Umfang haben, sodass man von einer echten wirtschaftlichen Investition dieser Datensammlung sprechen kann, würde eine solche Tabelle eine Datenbank darstellen.
Das ist ja nochmal ein wichtiger Hinweis auf die Unterscheidung zwischen Datenbank und Datenbankwerk. Also wenn ich mir jetzt ein komplexes System von Fragen ausgedacht hätte zu politischer Meinung oder vielleicht auch selbst eine Skala erstellt hätte, dann wäre es sicherlich eher ein Datenbankwerk und das, was ich da eben beschrieben habe, Alter und Wahlabsicht, dann eben ohne das Wort Werk hinten dran.
Richtig. Wir hatten ja bereits bei den allgemeinen Grundlagen des Urheberrechts gehört, dass auch relativ einfache Dinge schon einen urheberrechtlichen Schutz genießen können. Ich erinnere an den § 2 Absatz 1 Nummer 7. Da waren genannt die Pläne, die Karten, die Skizzen, die Tabellen, ja, die Grafiken, die Fragebögen und so weiter. All das sind Dinge, die schon urheberrechtlich geschützt sein können. Man muss sich das im konkreten Fall angucken, das ist völlig klar. Aber allzu hohe Anforderungen darf man an ein solches Werk nicht stellen. Und das, was letztlich ein Wissenschaftler als Output erstellt, da würde ich davon ausgehen, dass das in den meisten Fällen eben die Schöpfungshöhe aufweist, die für die Bejahung eines Werkes erforderlich ist.
Und wir hatten das eben mal kurz angesprochen, vielleicht lösen wir das nochmal auf. Wenn mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einem Werk, also wenn es dann auch ein Werk ist und urheberrechtlichen Schutz genießt, wenn da mehrere dran beteiligt sind, gemeinschaftlich erstelltes Werk, das kann man sich ja gut vorstellen, also bei einem Forschungsbericht oder einem Fragebogen oder Datensatz etc. ist ja eher selten nur eine einzige Person der Ersteller. Da sind ja doch meistens mehrere beteiligt. Was passiert denn zum Beispiel bei Meinungsverschiedenheiten?
Ja, Sie sprechen den typischen Fall der Miturheberschaft an. Wenn also zwei oder noch mehr Personen gemeinschaftlich ein Werk erstellt haben, völlig egal, ob das jetzt ein Manuskript für ein Buch ist oder ein Datenbankwerk im Sinne des § 4 Absatz 2, dann sind sie Miturheber. Geregelt ist das im § 8 des Urheberrechtsgesetzes. Und alle Miturheber gemeinschaftlich haben dann eben auch die Verwertungsrechte an diesem gemeinschaftlichen Werk. Das steht ihnen, wie ich schon mal gesagt habe, zur gesamten Hand zu, wie die Juristen das formulieren. Das bedeutet aber umgekehrt auch, und das ist nicht immer so erfreulich, dass sich bei der Verwertung eines solchen gemeinschaftlichen Werkes auch alle einig sein müssen. Ja, wenn Sie fünf Miturheber haben und vier sind dafür, das Manuskript an einer Studie, an einem Studienbericht, an einen Verlag abzugeben, der es dann publiziert und der fünfte ist dagegen, aus Gründen, die er vielleicht gar nicht nennt oder aus Jux und Dollerei, dann haben Sie ein Problem. Weil für solche gemeinschaftlichen Werke gilt letztlich das Prinzip der Einstimmigkeit. Sie können nur gemeinschaftlich über die Verwertungsrechte an diesem Werk verfügen.
Also vier können dann nicht einfach gegen den einen stimmen und ihn überstimmen da?
Nein, da gibt es kein Mehrheitsprinzip. Das könnten Sie machen. Das würde aber dann voraussetzen, und dazu rate ich natürlich auch, dass Urheber, die gemeinschaftlich ein solches Werk erstellen, dass sie sich vorher einigen, wie das mit den Verwertungsrechten aussieht, oder dass sie eine Prozedur vorschreiben, wie in Fällen solcher Meinungsverschiedenheiten zu verfahren ist. Sie können entweder in so eine kleine Vereinbarung, es muss ja kein riesiges Vertragswerk über 10 Seiten sein, das kann ein einseitiger kurzer Text sein. Sie können entweder da regeln, dass das Mehrheitsprinzip gilt oder über die Verwertungsrechte an dem zu erstellenden Werk mit absoluter oder einfacher Mehrheit zu entscheiden ist. Sie können vielleicht auch sagen, gut, wenn keine Einigkeit erzielt werden kann, dann soll über die Verteilung der Verwertungsrechte ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden und Sie benennen einen Schlichter, der in diesem Fall die Divergenzen bereinigen soll. Wenn Sie wollen, kann das vielleicht irgendeine Institution an der Hochschule oder an Ihrem Institut sein, das eben auch ansonsten für die Streitbeilegung zuständig ist. Also da sind viele Alternativen möglich, um eben aus diesem Dilemma der Miturheberschaft rauszukommen. Es hängt natürlich auch so ein bisschen von der Persönlichkeit der Miturheber ab, wenn sie sich kennen und wissen, wir haben über Jahre hinweg problemlos zusammengearbeitet, dann müssen Sie kein großartiges Vertragswerk zu Papier bringen. Wenn Sie aber neu zusammenarbeiten oder ja, viele Wissenschaftler gemeinschaftlich. Ich meine, heute ist es ja gang und gäbe, dass Forschungsberichte oder Studien von 10, 15, 20 Mitwirkenden erstellt werden, die in der ganzen Republik oder in ganz Europa angesiedelt sind. Dann schließt man üblicherweise für die Durchführung solcher Projekte einen Kooperationsvertrag. Und in diesem Kooperationsvertrag kann man dann eben auch die Frage regeln, was passieren soll, wenn es um die Verwertung der Forschungsergebnisse geht. Und dann kann man beispielsweise auch solche prozeduralen Regeln über ein Schlichtungsverfahren mit aufnehmen in einen solchen Vertrag. Ich habe das selber schon formuliert und habe damit auch schon gute Erfahrungen bei komplexen Projekten gemacht.
Besser ist natürlich, wenn das gar nicht erst passiert, dass sich die Leute uneinig werden. Aber damit haben Sie doch jetzt schon mal ein paar Tipps, falls das eben doch passiert. Ja, das waren doch schon mal einige Einblicke in die Verflechtung des Urheberrechts mit der Forschung. Und ich bedanke mich nochmals bei Ihnen, Professor Göbel, dass Sie jetzt in der vierten Folge schon bei uns waren und unsere Fragen zu rechtlichen Themen beantwortet haben.
Ja, ich danke auch für die erneute Einladung und lassen Sie mich vielleicht noch ein kurzes Schlusswort sagen. Ich hoffe, ich konnte auch darstellen, dass das Urheberrecht für den Wissenschaftler nicht nur eine Last ist, weil er die Rechte anderer beachten muss bei seiner Tätigkeit, sondern vielleicht auch eine Freude ist, weil eben das Ergebnis seiner eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit auch urheberrechtlich geschützt ist und er seine Vorteile aus seiner Tätigkeit auf diese Art und Weise rechtlich abgesichert sieht.
Ja, und das ist doch ein schönes Schlusswort. Das Urheberrecht nützt und schützt uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und damit sage ich für heute erst einmal auf Wiedersehen. Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an forschungsdaten-bildung@gesis.org. Bis zum nächsten Mal.